Wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man die Inhalte eigentlich schon, beziehungsweise man müsste sie erkennen. Wobei mir auch sehr viele Leute gesagt haben, dass dadurch, dass sie irgendwie nicht so viel Mode irgendwie mit Rechtsextremismus verbinden, dass es dann für sie auch sehr schwierig ist, diese Codes zu entziffern.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hey, mein Name ist Mirjam und heute habe ich ein richtig spannendes Thema, wie ich finde. Und dabei natürlich auch ein bisschen belastend, auch mit der derzeitigen Situation. Wir hatten ja auch schon viel über die Landtagswahlen berichtet, vor allem auch in den letzten Tagen und in der letzten Woche. Genau, aber heute geht es noch ein bisschen spezifischer um ja einen Teilbereich, den gar nicht so viele Leute wie ich ich hatte es auch nicht davor vor der Interviewvorbereitung auf dem Schirm, nämlich um das Thema, genau, was Rechtsextremismus mit Mode zu tun hat, beziehungsweise genau welchen Einfluss Mode in rechtsextremen Gruppierungen hat. Und da rede ich jetzt nicht alleine drüber, weil ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, sondern ich habe jemanden da. Genau, möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo, liebe Zuhörenden. Genau, ich bin Theresa und ich arbeite seit letztem Jahr in Wien an einem Forschungsprojekt, das heißt Neo Fashion for Right. Und da geht es im Prinzip ja darum, rechtsextreme Modeästhetiken und rechtsextreme Mode im aktuellen Stand zu erforschen. Ja.
Also ich würde mich jetzt erstmal dafür interessieren, wie man überhaupt auf ein Thema kommt, weil das ist, also finde ich jetzt medial jetzt nicht so vertreten. Ich hatte jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, dass es da irgendwelche Codes gibt oder so. Ich kenne das eher so aus anderen Gruppierungen, aber mir ist das noch nie so in rechtsextremen Gruppierungen aufgefallen.
Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich. Also Mode findet sich ja überall irgendwie. Mode schafft Identität, Mode schafft Zugehörigkeit und Mode umgibt uns eigentlich überall. Deswegen ist natürlich auch Mode ein Phänomen, das die Subkultur betrifft. Also jetzt nicht zum Beispiel nur irgendwie die queere Subkultur mit irgendwie Phänomenen wie Drag und Camp, sondern im Prinzip eben auch die rechtsextreme ja, Subkultur und die rechtsextreme Szene. Es ist auch was, das wir immer wieder im Forschungsprojekt hören, dass wenn Menschen über Rechtsextremismus nachdenken, dass da irgendwie dieser Aspekt der Mode eigentlich immer im Prinzip indirekt wegfällt. Aber also Mode als Tool wird einfach auch von der extrem Rechten einfach zur Mobilisierung verwendet. Also das ist genau, da ist Mode auch so ein spannendes Tool, wie im Prinzip in anderen subkulturellen Ecken im Prinzip auch und wird halt im Prinzip auch Träger für Inhalte. Also das sind dann halt bei der Rechtsextremen genau andere politische Inhalte. Genau, und weswegen Mode, glaube ich, vielleicht Mode und Rechtsextremismus, diese Verbindung die letzten Jahre irgendwie vielleicht gar nicht so präsent war, kommt auch daher, dass wir gerade eigentlich eine neue stilistische Unübersichtlichkeit der Styles und der Mode im rechtsextremen Sektor auch haben. Beziehungsweise ist es auch so, in diesem Modesektor und in diesem Style-Sektor irgendwie auch relativ viele Änderungen irgendwie teilweise ergeben und Angleichungen ergeben und auch Modemarken, die jetzt nicht unbedingt mit Rechtsextremismus verbunden werden, appropriiert werden, sozusagen gehijackt werden, also übernommen werden für rechte Ästhetiken. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig tatsächlich zu sagen, was ist eine rechtsextreme Modeästhetik. Und ich denke, deswegen ist es auch so in der Allgemeinheit oder in der breiten Masse vielleicht auch so ein bisschen untergegangen, wie präsent eigentlich rechtsextreme Mode ist. Also ich habe das Gefühl, dass das gerade ja auch mit der aktuellen politischen Situation einfach noch mehr Präsenz gewonnen hat. Also auch irgendwie genau durch AfD, durch irgendwie die junge Alternative. Und da hätten wir dann schon wieder im Prinzip diesen Gedanken, dass Mode nicht nur Zugehörigkeit und Identität schafft, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass man in einer rechten Jugendgruppe ist und jeder sich irgendwie gleich kleidet, um irgendwie Teil der Gruppe zu sein, sondern im Prinzip auch darum, wie ja politische Statements irgendwie auf den Klassiker schlechthin, wie das T-Shirt zum Beispiel übertragen werden und dann verwendet werden, um Massen zu mobilisieren, einfach auch.
Das ist mir jetzt irgendwie auch aufgefallen, dass man, also dass es meistens eher so wegfällt, dass man gar nicht über das Thema nachdenkt. Also bei anderen auch Extremen, jetzt zum Beispiel, wenn man mal an linksextreme Bewegungen denkt, da habe ich direkt so ein anderes Bild im Kopf, das auch so sehr, sehr vielen Vorurteilen behaftet ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an rechtsextreme Gruppen denke, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so ein Bild im Kopf. Also auch nicht so ein Stereotypen vielleicht, aber sonst, also kann man sagen, dass so Mode und eben so Modeästhetik und bestimmte Merkmale oder so eher so als Erkennungsmerkmal genutzt wird, so untereinander, oder soll das auch irgendwas bei den Menschen auslösen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wie ich ja schon auch gesagt habe, haben wir irgendwie so eine neue stilistische Unübersichtlichkeit, gerade in der Modeästhetik. Das heißt, also ich glaube, ich würde da erstmal kurz irgendwie noch einhaken, irgendwie dieses Modefeld im rechtsextremen Sektor oder in der rechtsextremen Szene nochmal kurz ein bisschen zu erläutern. Es ist schon komplex. Also, ich meine, es geht immer wieder um Symbole, ja, und es geht auch immer wieder um Affekt, auch über Styles, also was wir eben durch unsere Forschung bemerkt haben, ist, es gibt eben die Modelabels aus der Szene, also neue sowie alte, da poppen immer mal wieder, ja, junge Labels auf, im Prinzip in Anführungszeichen junge T-Shirt-Labels, die dann auch immer irgendwie ihre Ästhetiken oder sehr trendy Ästhetiken auch haben. Und dann ist uns im Prinzip auch aufgefallen, dass wieder verschiedene Styles in der Szene gerade präsent sind. Also zum Beispiel, oder ein gutes Beispiel dafür sind im Prinzip die Tradvibes. Also ich weiß nicht, ob das dir vielleicht schon ein Begriff ist. Genau, und die Trad oder diese Tradvibe-Ästhetik, das wäre zum Beispiel ein so ein Style, der gerade ja präsent ist irgendwie in der Szene, also wo es ja auch darum geht, binäre Geschlechterrollen ästhetisch einzuhalten, beziehungsweise die Tradvibes haben ja so ein Erscheinungsbild, wo sich irgendwie traditionelle Modeelemente verbinden, beziehungsweise es geht darum, sich traditionell feminin auch zu präsentieren und andere Bezüge hergestellt werden zu irgendwie einer Art Nationalstolz. Irgendwie, es gibt ja auch noch so diesen Gedanken von Heimatliebe, also dieses Erscheinungsbild, dieses traditionell Feminin, das wird manchmal ergänzt durch irgendwie auch so Volkelemente oder völkisch würde man sagen und Trachtenelemente. Ist ja auch eine krasse Inszenierung. Irgendwie die auch, würde ich meinen, beispielsweise jetzt, oder in Bezug auf deine Frage, die wirklich auch in Affekt abzielt. Also, dass Leute damit im Prinzip was verbinden. Genau, im Prinzip eigentlich fast schon so eine Nostalgie oder beziehungsweise auch, es wird natürlich auch mit diesem Modeerscheinungsbild und dann der Inszenierung, wie sie gerade auf Instagram und TikTok stattfindet, diese Sehnsucht, dieser Wunsch irgendwie damit verbunden, auf dem Land zu wohnen, irgendwie vielleicht nicht irgendwie so in diesem Alltagsstress in der Großstadt zu sein, ja, eine liebende Familie zu haben. Und das ist, also damit zum Beispiel spielt auch diese Ästhetik, dieser Style auch ein bisschen. Also ich würde sagen, das ist zum Beispiel was, da geht's wirklich auch darum, irgendwie so das Mode zu verbinden mit Sehnsucht und Nostalgie auch. Also das finde ich auch immer komplett spannend, weil Mode an sich auch so spannend ist. Also durch Mode, also Mode lässt einen ja wirklich träumen, also vom idealeren Selbst oder von irgendwie einer Person, die man eventuell sein kann. Mode ist ja auch, ja, mit Mode lässt sich träumen, weil es einen auch irgendwie so vielleicht von einer Realität abkapseln kann und oder von der Klasse abkapseln kann. Also zum Beispiel mit diesem Gedanken, dass man halt irgendwie Luxusmarken auch trägt, zum Beispiel oder so. Also das wäre so ein Erscheinungs-, so eine Ästhetik, so ein Style, da würde ich sagen, der verknüpft sich auf jeden Fall sehr viel mit Affekt auch. Dann ist uns in der Recherche auch aufgefallen, dass es gerade auch einen Retro-Trend tatsächlich gibt. Da würde ich sagen, dass der sich auch sehr viel mit dem Gedanken von Affekt irgendwie, ja, verbindet. Also wir haben im Prinzip gesehen, ja, dass gerade auch wieder Marken aus den 90ern trendy sind, die auch damals irgendwie schon in der Szene trendy waren, wie zum Beispiel Fred Perry, New Balance, Lonsdale ist auch wieder dabei und dass die Leute auch wieder irgendwie Bomberjacke tragen und teilweise auch dann irgendwie diese Executive Haircuts haben oder tatsächlich auch irgendwie eine Glatze haben und dass man wieder Springerstiefel tatsächlich auch trägt unter anderem und das ist dann tatsächlich auch irgendwie so eine Ästhetik, die ist fast auch so im Sinne einer Erinnerungskultur eigentlich an, also die anknüpft an vielleicht auch so eine Generationssache, dass vielleicht im Elternhaus auch mal irgendwie in Anführungszeichen coole rechtsextreme Eltern im Prinzip das anhatten. Also genauso wie es irgendwie ein Trend ist, wieder goth zu sein. Genau, also und das würde ich sagen, hat auch genau, hat auch irgendwie sowas damit zu tun, dass man damit irgendwie Zugehörigkeit und Identität im Prinzip schafft. Genau, also das wären im Prinzip zwei Styles, zwei Ästhetiken, die gerade präsent sind in der
Also du meinst
Rechtsextremen.
quasi, also wir hatten ja gerade eben die Tradwives genannt, ne? Genau, und eben diese Retro-Ästhetik, die wir jetzt halt dann wiederfinden, die spielen ja dann beide, um das so zusammenfassen, auch sehr stark so mit Affekt. Also das eine möchte eher so Heimatliebe auslösen, das andere eher so ein bisschen so, ja, früher war alles besser, weil man hat ja meistens die Vergangenheit, so wenn man zum Beispiel an die Kindheit zurückdenkt, dann als irgendwas Positives mäßig in Erinnerung.
Also es ist auch, wie gesagt, es ist relativ schwierig auch zu differenzieren, weil auch die verschiedenen, ja, Modelabels und die verschiedenen Styles auch irgendwie teilweise natürlich andere Trägerinnen hat, wie du gerade sagst. Die Tradwives sind schon ein bisschen älter tendenziell. Dieser Retro-Trend, der ist ein bisschen jünger, oder ein bisschen jüngeres Publikum trägt irgendwie diesen Retro-Trend, wobei die auch so, es kommt immer drauf an. Ja, was vielleicht auch noch spannend ist oder inwiefern Mode irgendwie beiträgt. Ich muss mal kurz überlegen. Also für die, oder was ich sagen würde, was zum Beispiel auch irgendwie so in der Mobilisierung jüngerer Menschen Mode leistet, ist, dass wir ganz viele Labels haben, die im Prinzip aus diesen, also nicht ausschließlich, aber wir haben relativ viele Labels, die aus der, ja, aus dieser Sparte der Sport, aus der Sportsparte kommen im Prinzip und die irgendwie, naja, die irgendwie so, ja, Jugendclubs teilweise irgendwie auch so verbinden, beziehungsweise diese Sparte der Sportlabels. Da gibt es irgendwie Labels, die kommen eher so aus dem Gym-Sektor. Dann gibt es irgendwie noch so kleine Labels, beziehungsweise auch so in der Art T-Shirt-Labels, die irgendwie aus Active Clubs hervorgehen. Und die zentrieren sich im Prinzip um diese, ja, Freizeitclubs, die es auch in Deutschland irgendwie jetzt vermehrt mit der Pandemie, die vermehrt seit der Pandemie irgendwie auftreten auch. Genau, die, wo dann natürlich auch irgendwie so eine Zugehörigkeit über das Hobby kommt und dann halt auch im Prinzip diese, durch diese Idee von Vereinsmerch oder halt Kampfsportmerch irgendwie, also genauso Labels, die halt irgendwie so diese Sportästhetiken aufgreifen.
Ja, aber sind das dann mäßig Labels? Du hast ja gerade eben schon genannt, so sowas wie New Balance oder Fred Perry. Das tragen ja mäßig auch Leute, die nichts damit zu tun haben. Gibt es auch Labels, die wo man speziell weiß, dass die quasi gemacht werden, um von einer rechten Gruppierung getragen zu werden? Oder sind es quasi immer Labels, die eigentlich nicht viel damit zu tun haben, und dann eben mäßig von rechten Gruppierungen ausgesucht werden? Also das gibt es auch schon, dass es halt Modelabels gibt, die sich das halt so mäßig, ja, jetzt nicht auf die Kappe geschrieben haben, aber wo man sich halt denken kann, dass sie so drauf sind.
Genau, das darf man ja immer nicht direkt sagen.
Ja, klar.
Aber man kann es natürlich, man kann es auch in den Referenzen natürlich auch demnach deuten, wo sich eine Marke politisch positioniert, wenn da zum Beispiel irgendwie eine schwarze Sonne drauf ist oder Frakturschrift benutzt wird. Das sind ja auch irgendwie so Designelemente, die sehr provokant sind. Dann kann man eigentlich im Prinzip das Label schon direkt da verorten. Ja, also. Ja, okay. genau, also die Labels, über die ich gerade halt im Prinzip geredet hatte, auch irgendwie bei den Kampfsportlabels und was uns oder in der Forschung, was wir auch mehr tatsächlich ansehen, sind wirklich Labels, die aus der Szene rausgehen. Da weiß man auch, die gehören jetzt zum Beispiel zu dem einen Kampfverein und das ist eine rechte Jugendorganisation, insofern, dass es ein Ableger ist von irgendwie noch einer politischen Gruppierung irgendwie in Sachsen oder Erfurt und da gehört irgendwie der Sportverein dazu und dann gibt es im Prinzip Merch dazu. Das wäre eine so eine Situation beispielsweise. Wie du gesagt hast, gibt es ja auch irgendwie die Klassiker, die ja immer irgendwie so konfrontiert sind mit den Anschuldigungen, dass sie natürlich rechtsextrem sind. Also im Endeffekt eine sehr, sehr spannende Frage, weil man da auch schon wieder differenzieren muss im Prinzip. Also es gibt die Labels, die aus der Szene aktiv rauskommen, die in der Szene entstehen, die ja für die Szene gemacht sind. Und dann gibt es die kleineren Labels, die immer so aufpoppen, wie gesagt, weil die irgendwie so verbunden sind mit irgendwelchen politischen Gruppierungen noch, beziehungsweise oder auch mal ganz kurz da sind. Also da gibt es relativ viele. Und da ist dann zum Beispiel auch ganz interessant, weil ich vorhin gesagt habe, T-Shirt-Labels, also bei vielen von diesen Labels, außer jetzt irgendwie den großen, wie vielleicht Label 23 oder Thor Steiner, geht es ja wirklich darum, auch Billigpropaganda herzustellen oder beziehungsweise auch relativ kostengünstig. Also solche Sachen, die angeboten werden, können ja auch relativ kostengünstig dann produziert werden. Überwiegend T-Shirts auch verkaufen und vertreiben dann. Und genau, das sind im Prinzip sozusagen die Modelabels, die aus der Szene mehr oder weniger rauskommen. Und dann gibt es Modemarken, die nicht aus der rechtsextremen Szene kommen, die aber von der rechtsextremen Szene angeeignet wurden. Und dazu sagt man Hatejacking. Also das sind gehatejackte Labels. Dazu gehört irgendwie ja Fred Perry, New Balance, Lonsdale. Also im Prinzip ja Labels, die kein politisches Standing haben, offen rechtsextrem zu sein, sondern einfach von der Subkultur ja appropriiert übernommen worden sind, um ja eine Modesprache zu erzeugen, beziehungsweise um Symboliken auch zu erzeugen. Also Lonsdale hat man ja früher so getragen, oder trägt man wahrscheinlich, haben es viele auch durchgehend noch weiter so getragen. Das kann man natürlich nie ausschließen. Genau, wenn man Lonsdale getragen hat, dann hat man Lonsdale so getragen, dass im Prinzip die Jacke das LO überdeckt und das ALE und dann hat man im Prinzip nur das NSD gesehen oder das NS gesehen. Und zum Beispiel irgendwie noch, ja, was halt auch noch so eine gehijackte Marke. Es ist natürlich auch eine Balance wegen dem N auch.
Hey, ich habe mich dann auch mal gefragt, wieso das genau diese solche Marken sind. Aber das macht dann schon Sinn, wenn man halt so irgendwas direkt so einen Buchstaben hat oder so. Krass, okay. Gibt's auch so, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwas dann auf vielleicht auch so aus Labels aus dem Sektor, halt irgendwie aus diesem, aus dieser rechten Szene irgendwie auch, jetzt vor allem du hast T-Shirts auf T-Shirts, kann man ja, würde ich mir jetzt vorstellen, auch irgendwie ganz gut irgendwelche Messages oder so draufdrucken oder halt irgendwelche bestimmten Symbole. Ist das so? Oder wie kann ich mir, oder sind das eher so, also krasse Insider, dass man das von außen gar nicht so erkennen kann?
Ich würde sagen, dass man eigentlich direkt das schon erkennen kann, wenn jemand in Anführungszeichen ein rechtsextremes Label trägt, ein rechtsextremes T-Shirt trägt. Also einfach auch wegen den Designelementen und den historischen Referenzen teilweise. Also es ist vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich auch verwirrend. Also das ist natürlich auch irgendwie eine Strategie, mit Mode zu verwirren in der Rechtsextremen. Deswegen natürlich auch irgendwie dieses Hate-Jacking und die Aneignung auch irgendwie linker Ästhetiken. Also es gibt ja nach wie vor die Demo-Ästhetiken, die gerade auch noch präsent sind, wo auch von der rechtsextremen Seite der North Face getragen wird, so dass wenn man zum Beispiel in einer Demo wäre, schon gar nicht mehr zuordnen kann, wer die Antifa ist oder wer die Anti-Antifa ist. Deswegen
Ja.
ist immer so ein ambivalentes Spiel zwischen Verstecken, aber auch sehr, ja, sehr provokant offen sein. Also ich würde sagen, ich würde sagen, wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man die Inhalte eigentlich schon, beziehungsweise man müsste sie erkennen. Wobei mir auch sehr viele Leute gesagt haben, dass dadurch, dass sie irgendwie nicht so viel Mode irgendwie mit Rechtsextremismus verbinden, dass es dann für sie auch sehr schwierig ist, diese Codes zu entziffern. Aber also im Endeffekt, da ist auch ein gutes Beispiel halt schon wieder Thor Steiner eigentlich im Prinzip. Ich denke, es geht sehr viel um irgendwie dieses ambivalente Versteckspiel und auch eine Provokation dahinter. Oder wenn jetzt die Frage ist, wie erkenne ich irgendwie rechtsextreme Mode oder wie weiß ich, ob jemand irgendwie ein rechtsextremes T-Shirt anhat, dann würde ich meinen, ist es eigentlich schon auch relativ einfach zu entziffern. Also ein gutes Indiz für irgendwie einen rechtsextremen Style oder Inhalt an so Grafikelementen, also an so Elementen oder Designelementen. Also Runen sind ja sehr beliebt. Ein Wikingerbezug, ein thematischer Wikingerbezug ist beliebt. Die gängigen Zahlenkombis kennen wir auch. Wir wissen auch, dass die Extremrechte oder dass die Rechte natürlich Frakturschrift auch gerne verwendet als die deutsche Typografie, die existiert und auch für einen Rückbezug, einen historischen natürlich. Dann ist es natürlich, kann man natürlich auch immer den Inhalt ansehen. Also wird irgendwie Weißsein propagiert? Geht es um Frauenfeindlichkeit? Geht es um Queerfeindlichkeit? Genau, das ist auch irgendwie so dieses Spannende in diesem unheimlich diversen Modebild, diesem unheimlich diversen Modeerscheinungsbild, weil immer ganz viele Teilaspekte von der rechtsextremen Ideologie im Prinzip thematisiert werden. Und die müssen natürlich nicht alle auf einmal thematisiert werden. Also manchmal kann es reichen, wenn zum Beispiel bei irgendwie so ein Gym-Label, wenn da irgendwie draufsteht, Toxic Masculinity, oder wenn irgendwie vielleicht doch eine Deutschlandflagge oder ein Adler auftaucht.
Also es ist so sehr subtil. Also schon, dass man es weiß, aber dass man es jetzt nicht so mäßig so anprangern könnte, habe ich so das Gefühl. Also natürlich stehen da jetzt keine so ein Slogan drauf, womit man gefühlt direkt vors Gericht kommen würde. Aber ich kann mir das jetzt irgendwie auch schon besser vorstellen, dass es, wenn man sich das dann wirklich anschaut oder so, oder es ja auch teilweise dann schon ein bisschen provokant ist, dass man das dann schon direkt weiß, aber dass es eben auch so super schwierig ist. Hast du ja auch schon gesagt, dass ja, wenn man in so einer Demo ist oder wenn man generell dann in so einer Mischung von so Kulturen ist, dass man dann zum Beispiel, ich könnte mir jetzt vorstellen, du hast ja nicht nur gesagt, dass teilweise auch, um eben Verwirrung zu stiften, extra, glaube ich, Sachen getragen werden, die zum Beispiel auch von der Antifa getragen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß jetzt nicht, das weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, dass vielleicht auch die Antifa versucht, quasi so Labels, die irgendwie so angeeignet wurden, vielleicht auch wieder so zu normalisieren und dass es das irgendwie noch mehr Verwirrung ergibt, könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen.
Also ich würde sagen, dass tatsächlich da irgendwie so ein bisschen das Problem auch ist, dass
Ja.
beide Seiten sich nicht, also sich ja, dass sich beide Seiten im Prinzip irgendwie so vom Style-Repertoire bedienen, oder dass es da halt auch sehr viel um, also dass eher wahrscheinlich, würde ich sagen, dass es sich da um dieselben Marken auch handelt, um die irgendwie so gekämpft wird, auf welcher politischen Seite die stehen. Also halt, wie gesagt, irgendwie so The North Face wird genau auch von der Antifa getragen, und da gibt es auch verschiedene rechtsextreme Renderings von dem North Face Label-Logo beispielsweise. Also es gibt irgendwie The White Race als Remake. Und ich meine, genauso ist es ja auch bei der anderen Seite. So bei der Antifa gibt es ja von Lonsdale, gibt es ja Rotfront im Lonsdale-Design. Genau, also ich glaube, es ist irgendwie. Ja, es ist Verwirrung, weil irgendwie so beide Seiten teilweise um irgendwie so diese Labels irgendwie kämpfen, und irgendwie, ja, es ist im Prinzip, wie du sagst, ein bisschen, würde ich meinen. Also was ich halt auch beispielsweise relativ provokant finde, wenn wir jetzt auch noch über irgendwie Aneignung und Appropriation auch reden. Ein super Beispiel ist ja auch, war schon länger ein bisschen viral. Es ist ja irgendwann in diesem Run DMC-Logo das T-Shirt rausgekommen, wo Hakenkreuz drauf stand, abgekürzt. Und da gab es auch da hat eine linke Gruppierung hatte das als Marke, glaube ich, dann angemeldet, damit das rechte Versandhaus und der rechte Vertrieb, der dieses T-Shirt vertreibt, also das tun sie tatsächlich immer noch, dass das unterbunden werden kann. Also genau, man appropriiert, man bedient sich überall und verwendet irgendwie alles, was aus einer Internetkultur kommt, was aus einer Meme-Kultur kommt, was vielleicht mit Affekt verbindet, was irgendwie aus dem Nostalgischen kommt. Und versucht dabei, sich irgendwie so wenig angreiflich wie möglich zu machen. Das ist ja auch ein bisschen so irgendwie die Strategie. Also wie du es auch gesagt hast, teilweise gibt es da ja auch T-Shirt-Designs, man läuft die Straße entlang und man sieht das von 100 Metern, was die Person einem damit sagen möchte. Dann gibt es irgendwie, also es ist wirklich so ein Spektrum der Härte. Und es ist halt auch mit der rechtsextremen Mode so, dass es im Prinzip Mode für jeden gibt. Auch deswegen ist es auch so ein bisschen unübersichtlich geworden, jetzt vor allem, wo es irgendwie auch so diese Ästhetiken von Frauen oder für Frauen in der Szene gibt. Beziehungsweise die haben immer existiert, die sind jetzt nur wieder irgendwie trendy geworden. Und weil auch irgendwie alles so ein bisschen parallel irgendwie existiert. Also zum Beispiel die Mode, die irgendwie Thorsteine anbietet, die ist eigentlich sehr salonfähig. Damit können Leute schon auch zur Arbeit gehen, ohne dass da jetzt, also theoretisch, ohne dass da jetzt irgendwie so Symboliken drauf sind, dass die Polizei kommt und sie festnimmt.
Ich finde, du hast es gerade eigentlich noch ganz gut zusammengefasst, Theresa. Und ich fand es auch übel das interessante Interview, weil das so eine komplett andere Welt, finde ich, war, die man halt eben auch gar nicht auf dem Schirm hat. Aber wenn man so an das Straßenbild und so lang denkt, finde ich, ist man jetzt so ein bisschen, ja, sensibilisiert mehr für das Thema, weil es ja schon dann auch Sachen sind, die auffallen. vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber die einem schon dann, wenn man drüber nachdenkt, ins Auge springen würden. Genau, falls ihr noch mehr über das Thema erfahren wollt oder zum Beispiel, du hast ja gerade eben auch gesagt, dass ihr eine Instagram-Präsenz selber habt. Ich denke, ihr heißt dann auch Neo Fash Far Right auf Instagram, oder? Nicht?
Nein, wir heißen Neofash unterstrich Research.
Genau, dann könnt ihr gerne auch nochmal da nachschauen und natürlich dann auch auf unserem, auf unserer Salon 5 Insta-Seite und wir sind ja auch auf TikTok vertreten. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.